Schon gehört? Ein dem Untergang geweihtes Spiel ist nun erst recht zerstört. Was geht, Welt? Willkommen bei Games Happen, der Show, in der wir darüber brüten, was in der vergangenen Zeit in der Gaming-Welt so passiert ist. Und diesmal stürzen wir uns auf die Zeit bis zur zur Kalenderwoche 14, 2024. Die heutigen News mit Würze werden euch präsentiert von der Juwelengrotte. Folge dem Link in den Shownotes, um mehr darüber zu erfahren. Aber nun erstmal ein kleiner Überblick über, was es heute zu besprechen gibt. Zum Ersten möchte ich nochmal auf ein paar Kleinigkeiten von der letzten Folge, die mit Dominik zu sprechen kommen. Anschließend sprechen wir ein wenig über einen kleinen Patzer seitens Discord. Zudem ist vielleicht ein Overwatch-Killer in der Mache. Wir werden sehen. Und schließlich gibt es die ein oder andere Äußerung von Warner Brothers, die ja kürzlich Suicide Squad herausgebracht haben, auf die es sich nochmal lohnt, ein bisschen näher einzugehen. Beginnen wir also erstmal mit dem naheliegenden. Eine kleine Konkretisierung oder zwei kleine Konkretisierungen zu der letzten Folge nochmal. Ich sagte in der letzten Folge, dass der Preis von Skull and Bones bei 80 Euro lag und von der besonderen, ganz tollen Digital Edition bei 110 Euro. Ein paar Leute haben nachgefragt, was sind denn sicher, sind es nicht 70 und 100? Ja, das auch. Ich bezog mich, und das habe ich versäumt zu erwähnen, konkret auf die PlayStation-Preise. Ich glaube, ich habe erwähnt, dass ich es auf PlayStation gespielt habe, aber es lohnt sich auch nochmal zu erwähnen, dass nicht überall die Preise 80 und 110 Euro sind, sondern auch 70 und 100 Euro. Ich habe auch immer so ein halbes Auge auf die Preise von dem Spiel, und als ich zuletzt geschaut hatte, vor, ich glaube, ein oder zwei Wochen, da waren die Preise auch unverändert. Also weiterhin wird es für 80 Euro, für 70 oder 80 Euro verkauft. Aber immerhin gibt es eine 8 Stunden gratis Spielzeit, also warum nicht zumindest anfüttern? Letztendlich hat es den Spielerzahlen bisher allerdings nicht wirklich gut getan, die tanken weiter fröhlich vor sich hin ins tiefe, kalte Meer. Und außerdem ist mir beim Anhören der Folge auch aufgefallen, dass es sich vielleicht ein bisschen anhört, als würde ich sagen, Black Forest Games sei komplett geschlossen worden. Ich habe gesagt, irgendwas, glaube ich, von eingestampft oder sowas. Damit nicht falsche Bilder aufkommen, möchte ich das jetzt noch mal ein bisschen konkretisieren. Es ist so, dass Black Forest Games stark getroffen wurde von Entlassungen. Gut die Hälfte der Mitarbeiter wurden rausgeschmissen und die Projekte, die wir da angesprochen haben, sowas, die haben gelitten. Ronan und sowas ist weg vom Fenster. Das Studio selber besteht aber noch. Es wurde nicht geschlossen. Es wurde halt klein gestampft, viel eher als eingestampft vielleicht. Alles, worüber Domi und ich in der Folge aber gesprochen haben, bleibt von diesen beiden Ergänzungen ansonsten allerdings unberührt. Also alles ist weiterhin wahr. Diese beiden Sachen sei der Vollständigkeit und Korrektheit halber allerdings nochmal hinzugefügt. Wenn dir das beides nichts gesagt hat, ne, dann kann ich nur empfehlen, die Folge nochmal nachzuholen. Es ist eine fantastische, proppevolle Games Happen-Episode, die sich auf jeden Fall lohnt anzuhören. Dieser Nachtrag führt uns aber auch direkt zum ersten Punkt für heute, und das ist der aktuelle Videogame-Entlassungen-Count 2024. Der beläuft sich auf derzeit über 8000 Leute oder auch 114 Wohnhäuser, um die Rechnung von der letzten Folge mal fortzusetzen. Das sind halt mindestens 84 Menschen pro Tag, die in diesem Business jetzt ohne Job wieder sind. Und ich komme allmählich nicht drum rum, mich zu fragen, für wie viele von denen war das nicht der erste Rauswurf seit dem ganzen Start, dieser ganzen Rausschmeißeskapade in dieser Industrie. Nun gut, wie gesagt, es lohnt sich weiterhin ein Auge auf diesen Entlassungen-Counter zu haben, und jede Folge werde ich den aktuellen Stand nennen. Das sind, wie gesagt, derzeit über 8000 Leute allein im Jahr 2024. Dieses Jahr hält aber auch sonst ein paar Überraschungen bereit, wie zum Beispiel Anfang diesen Monats, Anfang April. Man weiß ja, der 1. April ist der Tag des Scherzes, ein Tag, den alle Leute gleichermaßen hassen wie lieben oder gleich so viele Leute hassen ihn, wie sie ihn lieben, ich weiß es nicht. Jedenfalls ist es immer wieder interessant zu sehen, nach dem 1. April, was am 1. April alles so passiert ist in der Videogame-Landschaft. Leider kommt dabei halt auch immer so ein bisschen, vermischt sich so ein bisschen die Information, was ist jetzt Meldung und was ist nur Spaß und so. Und mit Discord ist was ganz Ähnliches passiert. Discord, die kennen wir, die Plattform, ne, wo wir alle socializen, was Videospiele angeht und wo wir uns auch ganz gerne unterhalten und schnacken miteinander und so weiter und so fort. Discord hat ein Video hochgeladen am 1. April mit der Meldung, Discord kriegt jetzt ja die lang ersehnten Lootboxen. Und viele Leute haben das nicht gewahrt, dass 1. April war, nehme ich an, für bare Münze genommen. Aber ich glaube, die meisten haben auch durchblickt, dass es nur ein Gag ist. So oder so, das Ankündigungsvideo ist auf YouTube regelrecht explodiert. Aus Versehen, aber explodiert. Denn in Discord, in dem Client, in der Applikation Discord, wurde das Video das Ankündigungsvideo für Discord-Lootboxen so eingepflegt, dass es für die Nutzer im Hintergrund die ganze Zeit geloopt gelaufen ist. Und dadurch hat sich die Viewerzahlen des Videos, also die sind in die Höhe geschossen und haben absolute Rekorde verzeichnet. Ich glaube, als ich das letzte Mal gecheckt habe, waren es 1,4 Milliarden Views. Das werden mittlerweile deutlich mehr sein, nehme ich an. Es war ein Versehen. Für YouTube ist es jetzt ein bisschen problematisch, ne, wenn das aus Versehen so passieren kann. Was könnte theoretisch mit Vorsatz alles passieren? Ja, also ich bin jetzt gespannt, wo das für YouTube und für Discord hingeht mit diesen enormen Discord kriegt Lootboxen-Videos. Durchaus absichtlich hat aber ein anderes YouTube-Video gut performt, und zwar was die Videos angeht, und zwar eine Ankündigung für Marvel Rivals. Das ist ein neues Spiel, das kommt von NetEase und ist ja für alle Verhältnisse im Prinzip ein Overwatch-Klon-Konkurrent, möchte man sagen. Die hauptsächlichen beiden Unterschiede zwischen Marvel Rivals und Overwatch wird sein, dass Marvel Rivals in der dritten Person spielbar ist. Ja, man sieht also den Charakter, den man steuert, auch komplett. Während Overwatch ja bekanntlich ein First Person, ein Ego-Shooter ist. Die meisten Stimmen, die darüber sprechen, scheinen zu glauben, dass Marvel Rivals fett scheitern wird. Aber für mich, ja, für mich ganz persönlich, kommt es wie gerufen. Denn ich bin ein Overwatch-Fan der ersten Stunde. Das stimmt gar nicht. Ich habe mich eine Weile lang gegen Overwatch gewehrt, weil ich Paladins hatte. Und ich habe mir in meinem Kopf gedacht, warum soll ich für Overwatch bezahlen, wenn ich Paladins für lau spielen kann? Letztendlich, Overwatch ist 1000-mal besser als Paladins, aber das ist hier jetzt nicht die Diskussion. Die Diskussion ist, in diesem Mix wirft sich auch Marvel Rivals. Und ich bin seit Herbst 2017 ein Freund von Overwatch gewesen, möchte man sagen. Und seitdem verging keine Woche, in dem ich nicht mindestens 3 Tage die Woche Overwatch gespielt habe. Und das halt bis Overwatch 2 begann, die ganze Sache in den Grund und Boden zu wirtschaften. Und ich habe da auch noch eine Weile lang mitgemacht. Ich habe, ich glaube, bis zur 5. Season oder so, bis zur 4. oder 5. Season oder so, regelmäßig den Season Pass geholt in Overwatch 2 und das jedes Mal bereut. Und mittlerweile bin ich halt auch an dem Punkt, an dem ich Overwatch einfach nicht mehr spiele. Ich habe es vor ein paar Wochen deinstalliert. Ich habe dazu auch, ne, um mich selber zu überzeugen, einen Post von gemacht. Und jetzt habe ich es neulich aber in einem Anflug von Langeweile doch nochmal installiert, eine Runde gespielt und wieder gesagt, nee, es ist nicht mehr, es ist kein Spaß mehr. Es ist einfach nur noch Quälerei für mich. Und aber etwas wie Overwatch will ich die ganze Zeit spielen. Das war auch der Impuls, der mich dazu getrieben hat, es nochmal zu installieren. bevor ich es dann doch wieder runtergeschmissen habe, weil, naja. Aber da kommt mir ein Spiel wie Marvel Rivals einfach recht. Leute kritisieren schon, dass halt das Moveset ja teilweise 1:1 von Overwatch übernommen ist. Da kann man jetzt argumentieren, dass das auch, dass Overwatch wiederum teilweise 1:1 Movesets von Team Fortress und Evolve übernommen hat. Was auch kritisiert wird, ist, dass die Animationen nicht so reibungslos sind wie Overwatch. Naja, gut. Wenn man NetEase mit Blizzard vergleicht, ne? NetEase bringt Marvel Rivals, Blizzard hat Overwatch rausgebracht, da sind halt natürlich ganz andere Kaliber an Ressourcen, die in die Spiele fließen können. Also natürlich weicht da auch die Qualität der Animation ab. So oder so, aber das Feel, das Marvel Rivals bringt, ist für mich genau das, was ich von Overwatch bekommen habe und mir jetzt von Marvel Rivals erhoffe. Das bringt uns dann nun aber zu der News des Tages. Aber das ist jetzt auch nicht mehr so neu, denn es kam in den Nachbeben von Suicide Squad Killed the Justice League, worüber Domi und ich ja in der letzten Folge ausgiebig gesprochen haben. Das ist ein Spiel, das ist von Warner Brothers entwickelt und veröffentlicht worden. Und ich muss jetzt nicht nochmal erwähnen, wie hart Suicide Squad scheitert. Aber ich muss durchaus erwähnen, dass so sehr es auch gescheitert ist zum Release, jetzt scheitert es noch mehr. Es gibt tatsächlich, Warner Brothers Games hat tatsächlich einen Weg gefunden, das Spiel noch weniger attraktiv zu machen und die Leute zu vergraulen, die es eigentlich die ganze Zeit vehement verteidigen. Und da gibt es auch ein Detail in dieser Meldung, auf das ich gleich noch weiter eingehen werde, weil dahinter steckt nochmal ein ganzer Apparat an Diskurs, der von den meisten Leuten aber nicht geführt wird, die darüber berichten. J.B. Perrett, er ist der Vorsitzende von Warner Brothers Global Streaming and Games. Er hat in einem, in einem Aktionärengespräch, möchte ich sagen, ein bisschen über das Business Videogaming gesprochen. Und da ging es natürlich halt auch um die kürzlichen Releases von Warner Brothers Games. Vor allem wurde von Hogwarts Legacy gesprochen, das 2023 rauskam, ein Singleplayer-Spiel war und das bestverkaufte Spiel des Jahres gewesen ist. Und 2023 war ein Knüllerjahr für Einzelspiele, also für Singleplayer-Games. Aber es ging halt auch um Suicide Squad, Kill the Justice League, was mehrere Jahre in Entwicklung war, dieses Jahr jetzt erschienen ist und einfach überhaupt nicht gut performt. Und da sagte er, wir betrachten Videospiele verstärkt als einen Bereich, in dem wir glauben, dass es viel mehr Wachstumsmöglichkeiten unserer IPs gibt. Das ist etwas verkürzt zitiert, aber es bedeutet einfach, ja, wir wissen, Hogwarts Legacy hat sich letztes Jahr fantastisch verkauft und wir wissen auch, dass Suicide Squad volle Kanne floppt, aber wir glauben trotzdem, dass Live-Service-Mobile-Games für uns die beste Option sind. Also Live-Service und Mobile-Games für uns die beste Option sind. Und da stürzen sich die ganzen Leute darauf, viele Leute stürzen sich auf diese Aussagen und sagen, wie kann Warner Brothers so verblendet sein, einzusehen, dass kein Spiel sich so gut verkauft wie Hogwarts Legacy und dass Hogwarts Legacy durch Hogwarts Legacy Warner Brothers letztes Jahr finanziell sehr gut dastand und gut in 2024 starten konnte und ein Live-Service-Game nach dem anderen floppt von Warner Brothers und trotzdem sagen sie, ja, wir konzentrieren uns nicht auf Einzelspielerspiele, das die Leute ja offensichtlich kaufen und gern haben, sondern wir konzentrieren uns auf Mobile-Spiele und Live-Service-Spiele. So etwas wie Multiversus, was ja 2021 in die Open Beta ging, aber pausiert wurde, weil es stark eingebrochen ist. Und sowas wie Suicide Squad Kill the Justice League, was jetzt rausgekommen ist, super Marketing bekommen hat, aber volle Kanne auf das Fressbrett fliegt. Leute fragen sich, wie kann man das einsehen und dennoch sagen, ja, nee, das ist das, wo die Zukunft für unser Geschäft liegt. Live-Service-Games. Und da hört für viele der Diskurs schon auf. Die ziehen hier den Schlussstrich und sagen, naja, Warner Brothers ist dumm. Wie können sie denn das? Also das macht absolut keinen Sinn. Und ja, das wirkt erstmal tatsächlich voll idiotisch. Aber klar müssen sie etwas in die Richtung sagen. Denn die ganzen Spiele, die jetzt rauskommen, sind ja schon eine Weile in Entwicklung gewesen. Ja, was sollen sie machen? Sollen sie sagen, naja, Leute, wisst ihr, Live-Service ist Schrott, aber wir bringen jetzt hier trotzdem etliche Live-Service-Games rauf, kauft sie mal trotzdem, obwohl das Schrott ist, so? Nee, das funktioniert ja auch nicht. Das macht denn die Aktionäre nicht happy, ja, die Investoren, für die JB Perrette ja gesprochen hat, oder an die er gesprochen hat. Und es macht halt auch die Spielerschaft nicht happy, weil warum sollten sie dann diese Spiele kaufen gehen, wenn alle wissen, dass dieses Spielsystem Schrott ist? Ne? Natürlich muss Warner Brothers als diejenigen, die diese Spiele entwickeln und rausbringen, sagen, unsere Spiele, also wir hauen das Beste raus, was geht. Ja, also wir machen das, woran wir glauben. Und es ist ja tatsächlich so gewesen, dass Warner Brothers eine Zeit lang gesagt hat, die Zukunft liegt in Live-Service-Games. Ja, auch wenn jetzt alle Zeichen für diese Firma völlig woanders stehen. Multiversus zum Beispiel, ja, der Smash-like-Brawler mit den Warner Brothers-Charakteren, den haben viele Leute schon viel gespielt. Ich habe den auch gespielt. Wir haben auch in diesem Podcast vor einer Weile auch schon mal drüber gesprochen. Ja, wie gesagt, 2021 ging die Open Beta los, endete auch sehr bald wieder, wurde pausiert und man hat teilweise nichts mehr gehört. Aber nun erscheint das Spiel vollständig. Ende Mai, 28. Mai, wenn ich mich nicht täusche, kommt Multiversus raus. Mobile-Spiel, Live-Service-Spiel. Nun kommt Quidditch Champions, ist ja auch seit Jahren in der Mache. Und ich glaube, letztes oder dieses Jahr gibt es dann halt schon erste öffentlich zugängliche Live-Tests. Und auch wenn über das Spiel selber noch nichts bekannt gegeben worden ist, ist dieses Spiel ja konzipiert worden in einer Zeit, in der Warner Brothers gesagt hat, wir gehen absolut auf Live-Service-Schiene. Quidditch ist auch aus Hogwarts Legacy fast vollständig rausgehalten worden. Hier nicht bestätigt, aber meine Vermutung ist, mit dem Ziel, mit dem Gedanken, es kommt ein komplettes Quidditch-Champions-Spiel raus. Und das soll natürlich langzeitlich tragbar sein, also wird das Live-Service. Nichts ist darüber bekannt, aber das ist halt natürlich die Vermutung. Es wurde konzipiert in einer Zeit von Live-Service. Und da es ein Sportspiel sein wird, bietet es sich auch ideal für dieses Modell an. Ne? Siehe NBA, siehe FIFA, siehe alle Sportspiele, die in den letzten Jahren rausgekommen sind. Und auch Wonder Woman wurde vor anderthalb Jahren angekündigt. Ja, ein Wonder Woman-Spiel, das halt auch in die Zeit von den Live-Service der Live-Service-Philosophie von Warner Brothers fällt. Also mit anderen Worten, viele Spiele, viele große Spiele, viele investitionsschwere Spiele sind seit Jahren in der Mache und sind in der Mache seit einer Zeit, in der Warner Brothers gesagt hat, Live-Service is the way to play. Was soll Warner Brothers bitte anderes sagen? Ja? Das waren Zeiten, in denen Warner Brothers ganz klar auf Live-Service gesetzt hat. Da können sie ja jetzt zu so fortgeschrittenen Zeitpunkt in der Entwicklung nicht einfach sagen, ja, wir werkeln da an etlichen Mobile- und Service-Games, aber in Wahrheit glauben wir nicht dran. Das wäre kontraproduktiv für alle. Also für all diejenigen, die sagen, hey, Warner Brothers ist so verblendet, die sehen doch, gute Story-Games, gute Einzelspielerspiele verkaufen sich viel besser und sind ertragreicher als Live-Service-Schrott, der deplatziert ist. Ja, geht mal davon aus, dass Warner Brothers das weiß. Aber geht auch davon aus, dass Warner Brothers ja nun auch dafür sorgen muss, dass die Spiele, an denen sie schon länger werkeln, auch lukrativ werden, auch ein gutes Bild haben werden. Und eigentlich können wir nicht viel anderes machen als zu warten, was da kommt. Ich kann Warner Brothers nicht vorwerfen, dass sie trotz Suicide Squad sagen, wir glauben an dieses System und wir betrachten verstärkt Live-Service-Games als ein lukratives Feld für uns. Wir werden nun sehen, wie Warner Brothers dann in Zukunft damit umgeht. Also ich kann sagen, in Sachen Suicide Squad gehen sie nicht so dolle damit um. Jetzt ist die erste Season von Suicide Squad gedroppt. Wir haben ja mit Dominik in der letzten Folge schon besprochen. Die Story war halt nicht rund von dem Spiel. Im Prinzip geht sie jedes Season weiter. Und dann kommen halt auch neue Charaktere dazu. Und jetzt ist die erste Season gedroppt mit der ersten Erweiterung. Und Joker ist der Charakter, den man hinzubekommt. Ja, nun weiß man, Joker und Harley Quinn haben ja eigentlich ein ziemlich gutes Verhältnis miteinander. Nun ist dieser Joker, den man hier kriegt, allerdings nicht der Joker, den man aus den Batman Arkham-Spielen kennt. Aus Gründen. Dieser Joker, der hier jetzt da ist, der kommt aus einer Parallelwelt. Und dennoch, ja, obwohl er der Joker ist und Harley Quinn einer der Hauptcharaktere des Spiels ist, gibt es zwischen diesen beiden gar keine Interaktion, wie Leuten aufgefallen ist. Das macht Leuten schwer zu schaffen, aber noch längst nicht so sehr wie die Beleidigung, die eigentlich das komplette Erweiterungsset hier von dieser Season ist. Und zwar, wenn man das Spiel spielt und die Season beginnt, ja, dann kriegt man Joker nicht einfach so. Man muss ihn sich freispielen und dafür muss man ein ganz eigenes Level-System komplett durchgrinden. Und wenn man sozusagen dieses Add-on von dieser Season durchgespielt hat, dann spielt man Joker frei. Dann hat man eine kleine Cutscene mit ihm und das war's dann. Dann kann man ihn spielen, aber es gibt halt nicht mehr Story mit ihm. Natürlich wäre es aber kein modernes AAA-Spiel, wenn es nicht einen Weg geben würde, Geld auszugeben, um Joker früher freizuspielen. Wenn man umgerechnet etwa 10 Euro ausgibt, dann hat man die Möglichkeit, Joker von Anfang an freigeschaltet zu haben. Dann kann man die ganzen Missionen auch mit Joker machen. Aber so oder so, ja, also Joker ist im Prinzip die einzige Neuerung, die hinzukam. Ansonsten, die Missionen, die man spielt, sind nichts Neues. Das ist alles das, was man aus dem Spiel zuvor auch schon kennt. Abgesehen von einem Bosskampf, ebenfalls wieder gegen den Hauptbösewicht des Spiels, in einer abgewandelten Form, ja, weil Brainiac dann ja die Methoden von einem der Justice League-Charaktere adaptiert. Das heißt also, in dieser ersten Season, die den Job hat, Suicide Squad Kill the Justice League zu retten, ist die einzige Neuigkeit Joker, den man nur bekommt, wenn man den ganzen Inhalt schon durchgespielt hat. Wobei der Inhalt sich aber nicht von dem unterscheidet, was sowieso schon im Spiel war. Abgesehen vom Endboss ganz am Ende, der aber auch wiederum einfach nur ein Bosskampf von dem Hauptspiel war, nur in anderem Gewand. Es ist bedauerlich und es ist, ich weiß nicht, auch lächerlich. Aber es ist auch alles, was ich diese Woche zu berichten habe. Wir sehen uns, wir hören uns wieder in der nächsten Folge von Games Happen. Bevor ich euch aber rausschmeiße, gibt es noch eine Info an alle Rollenspielfans unter euch. Und zwar meine ich damit Tabletop-Rollenspiele, also Pen-and-Paper-RPGs. Der Kanal Dice Device, ja, den ich auch betreue, bringt jeden Monat kostenloses Spielmaterial raus. Diesen Monat ist ein kostenloses Abenteuer dabei, verlinkt in den Shownotes. Alle Spielleiter unter euch, also zieht es euch rein. Und für die Nicht-Spielleiter unter euch gibt es immerhin schöne Würfeltabellen, die ihr zum Beispiel zur Charaktergenerierung nutzen könnt, um Hintergrundgeschichten zum Beispiel zu erspielen. So oder so, wie immer gebe ich euch noch einen freundlichen Verweis in die Juwelengrotte, ja, durch deren großzügige Unterstützung ich diese Folge hier problemlos produzieren kann. Und der Juwelist dieser Folge ist Yukimo. Herzlichen Dank für die andauernde Unterstützung. Wie soll ich sagen? Bis dahin!